Weißt du, normalerweise gehen wir doch durchs Leben, als wäre das Universum so eine Art, naja, so ein gigantischer Verkaufsautomat. Man wirft oben eine gute Tat hinein, zieht dann am Hebel der Gerechtigkeit und unten fällt dann bitteschön ein gutes, glückliches Leben heraus.
Ja, das ist ein schönes Bild.
Das ist berechenbar, oder? Das ist unglaublich beruhigend. Also wenn wir uns brav an die Regeln halten, dann beschützt uns das System vor dem Chaos.
Genau.
Wenn ich freundlich bin, hart arbeite, meine Steuern zahle, dann wird das Universum mich schon irgendwie verschonen.
Aber es ist halt ein sehr tief sitzender menschlicher Instinkt. Also wir sehnen uns einfach nach dieser einfachen Gleichung, ne? Ursache und Wirkung. Gut führt zu gut, böse führt zu böse. Es gibt uns halt diese Illusion von absoluter Kontrolle über unser eigenes Schicksal.
Genau. Aber was passiert denn, wenn dieser Automat plötzlich deine Münze schluckt, keinen Snack ausspuckt, anfängt zu brennen und dir dann auch noch auf den Fuß fällt?
Dann haben wir ein Problem.
Ja, ein gewaltiges. Und genau da stehen wir heute. Also, willkommen, schön, dass du bei dieser neuen, tiefgehenden Analyse dabei bist. Unsere heutige Reise in die Quellen dreht sich um exakt diesen brennenden Automaten. Wir tauchen nämlich ein in die Aufzeichnungen und Notizen von Dr. John Walton. Und der hat sich einen der ältesten und ja, ich würde sagen, radikalsten Texte der Menschheitsgeschichte vorgenommen, nämlich das Buch Job.
Richtig, ja.
Wir konzentrieren uns da auf den Moment, in dem das Universum scheinbar komplett aufhört, irgendeinen Sinn zu ergeben. Hiob hat gerade alles verloren, schreit in den Himmel und verlangt sozusagen sein Geld zurück.
Ja.
Und heute wollen wir herausfinden, warum alles, was wir über Karma, über Gerechtigkeit und das totale Chaos im Leben zu wissen glauben, warum das vielleicht völlig auf den Kopf gestellt werden muss.
Und das ist echt ein ziemlich monumentales Unterfangen.
Oh ja.
Denn die Analyse, die uns hier vorliegt, die nimmt uns mit in eine Perspektive, die nicht nur Hiobs Freunde damals provoziert hat, sondern die auch unser modernes, unser tiefstes Bedürfnis nach Fairness extrem herausfordert. Es geht hier quasi um die grundlegende Architektur der Welt.
Krass, okay. Und um zu verstehen, wie revolutionär dieser Gedanke wirklich ist, müssen wir genau an den Punkt in der Erzählung springen, an dem die Luft, also an dem die Luft buchstäblich brennt.
Genau, Kapitel 38.
Richtig. Hiob hat über viele, viele Kapitel hinweg so ein ellenlanges Plädoyer gehalten. Er hat immer wieder seine Unschuld beteuert. Er hat das Universum verklagt und verlangt jetzt einen Gerichtstermin mit dem Schöpfer selbst.
Und dann, als die Spannung wirklich ins Unermessliche steigt, taucht Gott endlich auf.
Das ist der Moment, auf dem die gesamte Struktur von diesem Text hingearbeitet hat. Also Hiobs Unschuldsschwur, der hing ja wie so eine dunkle Wolke im Raum.
Ja, total. Er hat die ultimative Herausforderung formuliert und die Antwort, die erfolgt dann aus einem Sturm, aus einem gewaltigen Wirbelsturm.
Okay, lass uns das mal aufdröseln, denn als ich diesen Teil der Quellen gelesen habe, war ich ehrlich gesagt ziemlich frustriert.
Okay, warum?
Naja, Moment mal. Hiob leidet unvorstellbar. Er verliert seine Kinder, seinen Besitz, seine Gesundheit. Er reicht eine hochoffizielle Klageschrift ein und Gott taucht in diesem Sturm auf, was ja an sich schon extrem einschüchternd ist, und geht laut den Notizen mit keinem einzigen Wort auf Hiobs Unschuldsbeteuerung ein.
Richtig, er ignoriert das komplett.
Ja, er ignoriert die Klage völlig. Ist es nicht einfach nur furchtbares Krisenmanagement? Ich meine, warum verteidigt sich Gott nicht und erklärt, warum Hiob leiden muss?
Was hier so faszinierend ist, weil jede direkte Verteidigung hätte Hiobs Weltbild legitimiert.
Wie meinst du das?
Also, wir müssen das sogenannte Vergeltungsprinzip verstehen, das Retribution Principle.
Okay.
Darauf haben sich Hiob und seine Freunde blind verlassen. Das ist exakt dein Verkaufsautomat von vorhin.
Ah, okay.
Sie glauben ganz fest daran, dass die Welt ausschließlich und wirklich ausschließlich nach den Regeln von Lohn und Strafe funktioniert. Und Hiob fordert jetzt eine Antwort innerhalb von diesem strengen System. Er ruft quasi: Ich habe gute Taten eingeworfen, warum bekomme ich Leid heraus? Du hast da einen Fehler gemacht, Gott.
Ah, verstehe. Das heißt, wenn Gott sich jetzt auf diesen Gerichtssaal eingelassen und gesagt hätte, nein, Hiob, du hast dies und jenes falsch gemacht, dann hätte er Hiobs System bestätigt.
Völlig richtig. Genau das. Wenn Gott sich da rechtfertigt, bestätigt er, dass dieses Vergeltungsprinzip die absolute ultimative Wahrheit des Universums ist.
Mhm.
Er hätte sich dann den Regeln des Verkaufsautomaten unterworfen. Aber, und das ist der Punkt, Gott lässt sich nicht in diese menschliche Zwangsjacke stecken.
Er sprengt das System.
Er weigert sich einfach, dieses Paradigma zu akzeptieren. Anstatt über so eine juristische Gerechtigkeit zu debattieren, ändert er komplett das Thema. Er beginnt, die unfassbare Komplexität der Schöpfung zu demonstrieren.
Okay, wow. Also das leuchtet mir ein. Sein Gerichtssaal ist einfach viel zu klein für das, was hier eigentlich passiert.
Absolut.
Aber wenn das menschliche Gerechtigkeitskonzept, also dieses simple Karma-Denken, nicht das Betriebssystem der Welt ist, was ist es denn dann? Und das ist der Punkt, an dem mir beim Lesen der Quellen wirklich der Kopf explodiert ist.
Ja, Walton bringt da echt eine geniale neue Sichtweise rein.
Genau. Dr. Walton führt eine brillante neue Linse ein, durch die wir die Weltordnung betrachten müssen. Er unterscheidet nämlich nicht einfach nur zwischen Gut und Böse.
Mhm.
Er spricht von drei völlig unterschiedlichen Zuständen der Welt.
Und das ist der theologische Schlüssel, der diese gesamte Passage überhaupt erst aufschließt. Wir müssen dafür unsere modernen Vorstellungen kurz mal komplett vergessen.
Okay.
Dr. Walton unterteilt die Existenz in drei Kategorien. Ordnung, Nichtordnung und Unordnung.
Mhm.
Fangen wir mal mit der Schöpfung selbst an. Denn genau hier beginnt meistens schon das Missverständnis.
Wie meinst du das?
In der antiken Vorstellung, und das gilt nicht nur in Israel, sondern im gesamten alten Nahen Osten, da war Schöpfung nicht primär das Herstellen von Materie aus dem absoluten Nichts.
Sondern?
Es war ein ordnungsbringender Prozess.
Okay, das musst du genauer erklären. Das heißt, bevor Genesis 1 losgeht, war da nicht einfach nur so eine leere Dunkelheit, sondern eher so ein Haufen wilder Materie, die darauf wartete, sortiert zu werden?
Sehr gut ausgedrückt, ja. Genau so. Die Materie war vorhanden, aber sie hatte halt noch keine Funktion, keinen Sinn, keine Struktur. Gott schafft durch Weisheit.
Mhm.
Er weist den Dingen ihre Rolle und ihren Platz zu. In Ägypten zum Beispiel nannte man dieses Prinzip der kosmischen Ordnung Ma'at.
Ah, okay.
Das war für die Menschen der Antike die absolute höchste Priorität. Könige damals haben sich in Inschriften nicht damit gerühmt, dass sie irgendwelche neuen Dinge aus dem Nichts erschaffen haben. Sie haben sich damit gerühmt, dass sie Ma'at, also Ordnung, gegen das Chaos verteidigt haben.
Krass. Und der Mensch hat in diesem System eine ganz bestimmte Rolle, oder? In den Quellen wird er ja als so eine Art Vizekönig oder Stellvertreter bezeichnet.
Exakt. Gott hat eine optimale Ordnung geschaffen. Das ist der erste Zustand.
Die Ordnung.
Genau. Wenn es im Text heißt, es war sehr gut, dann meint das. Es funktioniert perfekt in diesem geordneten System. Und der Mensch wurde dann als Partner Gottes in diese Welt gesetzt, um dabei zu helfen, diese Ordnung aufrechtzuerhalten und sie sogar noch auszuweiten.
Okay, also Zustand Nummer 1, Ordnung. Alles hat seinen Platz, alles funktioniert. Aber jetzt kommt ja der eigentliche Stolperstein. Und hier liefert Walton eine Metapher, die mir persönlich wirklich enorm geholfen hat.
Die mit dem Umzug.
Ja. Er spricht als zweiten Zustand von der Nichtordnung. Und wenn ich Nichtordnung höre, denke ich sofort an etwas total Negatives.
Ist ja logisch, ja.
Aber Walton sagt glasklar, Nichtordnung ist völlig neutral. Sie ist einfach der Zustand vor dem Eingreifen Gottes.
Genau.
Und seine Metapher dafür ist eben dieser Umzug. Stell dir mal vor, du ziehst in ein neues Haus. Du stehst im Wohnzimmer und alles ist vollgestopft mit ungeöffneten Umzugskartons.
Ein Albtraum.
Ja, total. Nichts ist an seinem Platz, du kommst nicht an dein Bettzeug, die Kaffeemaschine ist unauffindbar. Das ist nicht Ordnung. Und der springende Punkt ist, diese Kartons sind nicht böse.
Richtig.
Die haben sich nicht irgendwie verschworen, um dich zu ärgern. Sie sind einfach nur noch nicht einsortiert. Es ist neutrales Material.
Eine wirklich brillante Analogie, um dieses antike Denken für uns heute greifbar zu machen.
Finde ich auch. Haben Hiob und seine Freunde dann vielleicht einfach einen harmlosen Umzugskarton für eine tickende Bombe gehalten?
Das kann man definitiv so sagen, ja. Sie dachten irrtümlicherweise, dass jede Form von Nichtordnung in ihrem Leben automatisch aus Unordnung resultiert.
Und Unordnung ist der dritte Zustand, oder?
Genau, die Unordnung ist der dritte Zustand. Und das ist das, was wir wirklich als böse bezeichnen würden.
Okay.
Es sind aktive Bedrohungen für die Ordnung. Dinge, die aus echten destruktiven Absichten stammen. In deiner Umzugsmetapher wäre das nicht der ungeöffnete Karton im Flur,
sondern
es wäre jemand, der nachts in dein neues Haus einbricht, deine ganzen bereits mühsam eingeräumten Schränke wieder ausräumt, das Geschirr auf dem Boden zerschlägt und dann das Sofa anzündet.
Okay, wow.
Das ist böse Unordnung.
So, und an diesem Punkt muss ich aber mal kurz den Teufelsadvokaten spielen.
Gerne.
Ich verstehe die Metapher, ein Umzugskarton ist neutral,
ja.
Ein Einbrecher ist böse.
Ja.
Aber wir reden hier über Hiob. Seine gesamte Existenz wurde vernichtet. Seine Kinder sind bei einem Sturm ums Leben gekommen. Will mir dieser antike Text jetzt ernsthaft sagen, dass eine Naturkatastrophe oder so eine tödliche Krankheit einfach nur ein neutraler Umzugskarton ist? Das klingt für mich irgendwie unglaublich kaltherzig.
Das ist eine sehr berechtigte und auch wirklich tiefe Frage. Aus unserer modernen, stark individualisierten Perspektive fühlt sich jedes Leid böse an.
Natürlich.
Aber Dr. Walton argumentiert hier strikt aus der Perspektive der antiken Kosmologie. Phänomene wie das wilde, ungezähmte Meer oder unberechenbare Wetterkatastrophen oder eben auch die Sterblichkeit des menschlichen Körpers an sich, die gehören alle zur Kategorie der Nichtordnung.
Okay.
Sie sind Teile der Schöpfung, die einfach noch nicht vollständig in eine sichere, vom Menschen kontrollierbare Ordnung überführt wurden.
Sie sind also roh?
Genau, sie sind gefährlich. Ja, sie verursachen immensen Schmerz, absolut. Aber sie sind eben nicht das Resultat einer gezielten, bösen Strafe gegen eine bestimmte Person. Und das ist der fundamentale Fehler, den Hiob und seine Freunde gemacht haben.
Ah, verstehe. Das heißt, Hiob und seine Freunde schauen auf all dieses unvorstellbare Leid, also auf all diese Nichtordnung in Hiobs Leben und ziehen sofort den völlig falschen Schluss.
Ja.
Sie haben einfach keine intellektuelle Kategorie für Dinge, die sozusagen einfach so passieren, ohne karmischen Hintergrund.
Exakt. Weil dieses Vergeltungsprinzip sie komplett blind gemacht hat, mussten sie schlussfolgern, das muss eine Strafe sein.
Mhm.
Das muss aus der bösen Unordnung kommen. Da hier ein Umzugskarton umgefallen ist, muss Hiob heimlich gesündigt haben.
Wahnsinn.
Sie haben die unglaubliche Komplexität des Universums und der Naturkräfte auf so einen simplen moralischen Taschenrechner reduziert.
Das ist eigentlich faszinierend. Sie starren auf einen Berg ungeöffneter Kartons und schreien, wer hat hier eingebrochen und warum bestraft Gott uns?
Ja, genau so.
Weil sie den Unterschied zwischen der rauen, ungezähmten Natur und einer aktiven, bösen Zerstörung gar nicht begreifen können.
Und genau aus diesem Grund ändert Gott dann die Strategie so radikal. Er muss Hiob dieses mikroskopisch kleine Weltbild regelrecht aus dem Kopf schlagen.
Mhm.
Also führt er Hiob auf eine kosmische Tournee, die wir dann ab Kapitel 38 lesen. Er widerlegt einfach diese arrogante Annahme, dass die menschliche Justiz das absolute Zentrum von allem ist.
Und um Hiob zu zeigen, wie fehlerhaft seine Taschenrechnerlogik ist, macht Gott da etwas Erstaunliches. Er bringt keine Aktenordner in den Gerichtssaal, er feuert einfach Fragen ab.
Und was für welche?
Ja.
Wir lesen das in den Quellen, wie Gott Hiob regelrecht mit Phänomenen bombardiert, die für antike Menschen völlig ungreifbar waren. So nach dem Motto, Hiob, kennst du den Weg zur Wohnstätte des Lichts? Weißt du, wo die Dunkelheit wohnt?
Mhm.
Hast du die Vorratskammern des Schnees gesehen oder die des Hagels?
Diese rhetorischen Fragen zielen alle auf die äußersten Ränder der geordneten Welt ab. Also Gott zeigt Hiob Dimensionen der Schöpfung, die Wetterphänomene, die Tiefen der Meere, die Bewegung der Sterne.
Dinge, die Hiob nicht kontrollieren kann.
Genau. Dinge, die weit, weit über den kleinen Horizont menschlicher Moral hinausgehen. Es ist einfach eine Demonstration von unfassbarer, komplexer Weisheit. Und Gott wird dabei richtig sarkastisch. Also das ist mir beim Lesen total aufgefallen.
Oh ja.
In Vers 21 sagt Gott zu Hiob so ungefähr, sicherlich weißt du das alles, Hiob, denn du wurdest ja schon vor ewigen Zeiten geboren. Du bist ja schon unendlich alt und hast so viele Jahre gelebt.
Ja, das sitzt.
Ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, dachte ich, ist Gott hier nicht einfach nur extrem kleinlich? Es wirkt fast so, als würde er einen Mann, der eh schon am Boden liegt, auch noch rhetorisch mobben.
Ich verstehe völlig, warum das auf den ersten Blick so wirkt. Aber Dr. Walton ordnet das in seinen Notizen sehr gut ein.
Okay, wie?
Wir dürfen uns Gott hier nicht als so einen passiv-aggressiven Streithahn vorstellen. Dieser Sarkasmus ist ein literarisches Konstrukt, das der Autor des Hiob-Buches verwendet. Es ist ein rhetorischer Spiegel, der Hiob hier vorgehalten wird. Es geht nicht darum, ihn einfach zu verspotten, sondern die schiere Absurdität von Hiobs Anmaßen zu unterstreichen. Hiob dachte ja, er hätte das gesamte Universum durchschaut.
Stimmt.
Der Sarkasmus durchbricht einfach dieses gigantische Ego.
Hier wird es wirklich interessant. Das ist der Moment, an dem die Blase platzt. Und ein spezielles Argument von Gott hat das für mich komplett besiegelt.
Welches meinst du?
Es ist dieses eine kleine Detail über das Wetter. Also, Gott fragt, wer gräbt einen Kanal für den Regenbruch und einen Weg für das Gewitter, um regnen zu lassen auf ein Land, in dem niemand lebt? Auf die unbewohnte Wüste.
Ah, Vers 25.
Genau. Und du denkst jetzt wahrscheinlich, schön und gut, was redet er jetzt über den Wetterbericht? Was hat das mit Hiobs brennendem Verkaufsautomaten zu tun?
Das denkt man im ersten Moment, ja.
Genau das dachte ich auch. Bis ich die Implikation dahinter verstanden habe, das sprengt unser Ego komplett.
Es ist der absolute Todesstoß für das Vergeltungsprinzip. Lass uns das mal ganz genau durchdenken.
Ja.
Denn in Hiobs Verkaufsautomatenwelt ist Regen das ultimative Werkzeug der Justiz.
Richtig.
Wenn die Menschen brav waren, drückt Gott den Knopf für Regen und die Ernte wächst. Eine Belohnung. Wenn sie böse waren, drückt er den Knopf für Sturm und Flut. Eine Strafe. Jedes Wetterphänomen dreht sich in Hiobs Welt nur um uns Menschen.
Mhm.
Aber dann sagt Gott, es regnet auch in der Wüste. Da lebt niemand.
Niemand, genau.
Das bedeutet doch, wenn da niemand ist, gibt es niemanden zum Belohnen und niemanden zum Bestrafen. Der Regen fällt einfach, weil er Teil eines gigantischen ökologischen Systems ist, das völlig losgelöst von unserer menschlichen Moral funktioniert. Und wenn wir das große Ganze betrachten, dann kann man es wirklich kaum besser zusammenfassen. Dieser Vers dezentriert den Menschen einfach komplett.
Ja.
Wir neigen halt sehr stark zu Narzissmus. Wir denken immer, wir seien die Hauptfiguren in einem Film und jede Kulisse, jeder Sonnenaufgang und jedes Erdbeben wurde nur für uns inszeniert.
Die Truman Show.
Genau. Aber Gott sagt hier im Grunde, meine Schöpfung funktioniert nach Regeln, nach Zyklen und einer Weisheit, die absolut nichts mit deiner Existenz zu tun hat. Die Wüste blüht auf, weil sie Teil meiner komplexen Ordnung ist. Das, was Hiob einfach nur als sinnlose Nichtordnung, als leere Wüste betrachtet, ist in Wahrheit von einer tiefen, nicht menschenzentrierten Ordnung durchdrungen.
Wahnsinn, das bricht unser Ego wirklich in tausend Teile. Wir wollen ja unbedingt, dass das Universum uns ununterbrochen beobachtet und auf uns reagiert, selbst wenn es uns bestraft.
Weil Strafe bedeutet, man wird gesehen.
Exakt. Denn bestraft zu werden bedeutet zumindest, dass man irgendwie wichtig ist. Aber zu erkennen, dass das System so gigantisch ist, dass es einfach über unsere Köpfe hinweg funktioniert, das überwältigt Hiob komplett.
Das ist der Wendepunkt.
Und das führt uns direkt zu seiner Reaktion in den Quellen in Kapitel 40.
Ja?
Nachdem Gott diese gewaltigen Bilder gemalt hat, wendet er sich direkt an den Ankläger, also an Hiob, und fordert ihn auf, zu antworten.
Und Hiob kollabiert quasi in sich selbst. Er erkennt, wie lächerlich seine Klageschrift war. Er sagt, ich bin zu gering. Was soll ich dir antworten? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Ich habe einmal gesprochen, ich habe keine Antwort mehr.
Mhm.
Er verstummt einfach.
Und weißt du, wenn ich das so als normale Geschichte lese, denke ich, perfekt. Roll Credits, Ende der Geschichte.
Der Fall ist geschlossen.
Genau, der Mensch hat verstanden, dass Gott groß und er klein ist, er schweigt in Demut, Fall gelöst. Aber Dr. Walton macht in seinen Notizen an diesem Punkt eine richtig harte Wendung.
Ja, eine sehr wichtige.
Er sagt nämlich, dieses ehrfürchtige Schweigen löst unser Problem überhaupt nicht. Und da bin ich beim Lesen wirklich ins Stolpern geraten. Was bedeutet das nun alles? Man sollte doch meinen, Demut und Schweigen seien die perfekte, fromme Reaktion.
Das ist vielleicht der überraschendste und wichtigste Punkt in Waltons ganzer Analyse.
Okay, warum ist es nicht genug, einfach den Mund zu halten und zuzugeben, dass man nichts versteht?
In vielen religiösen Traditionen gilt dieses fromme, völlig stumme Ergeben in das Schicksal als das ultimative Ziel, das stimmt. Aber Walton argumentiert extrem scharf dagegen.
Mhm.
Er sagt, die bloße Erkenntnis der eigenen Unwissenheit reicht nicht aus. Hiob hat falsche Schlussfolgerungen über Gottes Charakter gezogen.
Er dachte ja, Gott sei ungerecht.
Genau. Er war der festen Überzeugung, Gott sei ungerecht. Und jetzt erkennt er, okay, ich bin winzig, ich verstehe das Universum nicht. Das nennt man negative Theologie, also zu wissen, was man eben alles nicht weiß.
Aber warum reicht das nicht? Ich meine, ist es nicht die ehrlichste Position zu sagen, ich habe keine Ahnung, wie dieses gigantische Universum funktioniert, ich halte mich da jetzt einfach raus?
Weil das Ignoranz als Lebensstrategie etablieren würde. Und das widerspricht der ursprünglichen Bestimmung des Menschen, die wir ja ganz am Anfang besprochen haben.
Ah, die Sache mit dem Vizekönig.
Exakt. Erinnerst du dich? Den Stellvertreter Gottes, der dabei helfen soll, Ordnung in die Nichtordnung zu bringen.
Ja, stimmt.
Ein Partner kann nicht einfach aus Angst vor der Komplexität der Welt schweigend und passiv in der Ecke sitzen. Das funktioniert nicht. Gott so möchte nicht, dass Hiob in blinder Angst verstummt. Er möchte, dass Hiob eine neue, positive Überzeugung über Gottes Weisheit entwickelt, auch wenn er sie nicht im Detail berechnen kann.
Verstehe. Das heißt, nur weil ich den kaputten Verkaufsautomaten, also dieses simple Vergeltungsprinzip, loslasse, darf ich nicht einfach sagen, tja, dann gibt es eben gar kein System, alles ist völlig egal.
Richtig.
Ich brauche trotzdem ein Fundament, um morgen früh aufzustehen und aktiv in dieser Welt zu leben.
Ganz genau. Das Buch Hiob reißt das Pflaster des Vergeltungsprinzips ab, weil dieses System letztendlich grausam ist.
Wie meinst du das?
Denk mal darüber nach. Wenn wirklich jedes Leid eine direkte Strafe für eine Sünde wäre, dann wäre die Welt ein reiner Ort des Terrors und der endlosen Schuldgefühle.
Oh Gott, ja. Ein Albtraum.
Die Erkenntnis, dass eben nicht jede Nichtordnung, nicht jedes Leid eine göttliche Strafe ist, die nimmt eine enorme psychologische Last von den Schultern der Leidenden.
Das ist extrem befreiend.
Ja. Aber der nächste Schritt muss dann sein, wieder Vertrauen in Gottes komplexe Weisheit zu fassen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum Gott in seiner nächsten Rede, die heute nicht unser Fokus ist, die wilden Tiere, Behemoth und Leviathan ins Spiel bringt.
Um ihm das zu zeigen?
Genau. Um Hiob dieses positive Vertrauen zu lehren, dass Gott selbst das größte Chaos handhaben kann.
Wow. Also das ist wirklich eine unfassbar tiefe Reise gewesen. Wir sind vom Verkaufsautomaten zu den Umzugskartons in die unbewohnte Wüste und bis zum Schweigen Hiobs gegangen.
Eine ganz schöne Strecke.
Absolut. Wenn wir all diese komplexen Fäden jetzt mal für dich zusammenziehen, was bleibt dann? Zunächst einmal, die Welt lässt sich nicht auf eine simple Karma-Gleichung reduzieren.
Mhm.
Ursache und Wirkung im Sinne von Lohn und Strafe ist einfach nicht das fundamentale Betriebssystem unseres Kosmos. Die Welt ist viel gigantischer, rauer und voller Nichtordnung.
Und wir müssen eben lernen, diese Nichtordnung nicht sofort als persönliche Strafe oder als das absolute Böse zu verteufeln.
Ja.
Wir müssen akzeptieren, dass wir nicht im Zentrum jedes kosmischen Ereignisses stehen. Es regnet in Wüsten, die wir nie betreten werden.
Richtig. Und das bringt mich zu einem abschließenden, vielleicht etwas provokanten Gedanken für dich, der all das, was Dr. Walton aus diesen uralten Texten zieht, mal in deine ganz reale Gegenwart holt.
Da bin ich gespannt.
Dr. Walton hat vorhin kurz erwähnt, dass wir Menschen als Stellvertreter geschaffen wurden, als Partner Gottes, um zu helfen, Ordnung in die Nichtordnung zu bringen.
Genau. Überleg mal. Stell dir vor, morgen passiert etwas völlig Unvorhergesehenes in deinem Leben. Ein Rückschlag, etwas, das deine Pläne komplett über den Haufen wirft. Ein neuer, massiver, ungeöffneter Umzugskarton kracht sozusagen mitten in dein Wohnzimmer.
Mhm.
Was wäre, wenn deine erste Reaktion dann nicht lautet, verdammt, was habe ich falsch gemacht? Womit habe ich diese Strafe verdient?
Ja.
Was wäre, wenn du die Idee vom Verkaufsautomaten einfach mal loslässt und dich stattdessen fragst, okay, hier ist Chaos. Wie kann ich jetzt in genau dieser Situation ein Partner dabei sein, aus diesem Chaos ein kleines Stück neue Ordnung zu schaffen?
Das ändert die Perspektive komplett, wenn den Akteuren in dieser Welt macht.
Schön gesagt.
Danke, dass du uns auf dieser detaillierten Analyse begleitet hast. Bleib neugierig. Denk diese großen Fragen für dich selbst weiter und wir hören uns beim nächsten Mal.